in den letzten Jahren war eine Diskussion darüber, warum brauchen wir so viele Abgeordnete? Könnten wir was sparen? Könnten wir das wieder verkleinern? Aber natürlich, das hätte Konsequenzen.
Der österreichische Nationalrat zählt derzeit 183 Sitze, der Bundesrat 61. Das war aber nicht immer so und muss, wie wir heute erfahren werden, auch nicht immer so bleiben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Parlament erklärt. Mein Name ist Tobias Gassner-Speckmoser.
Und ich bin Diana Köhler. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit der Politologin Melanie Sully über die Geschichte und die Zukunft des Nationalrats. Sie setzt das österreichische Parlament in Bezug zu anderen demokratischen Parlamenten und beantwortet uns noch eine Frage. Warum haben wir eigentlich genau 244 Volksvertreterinnen und Vertreter im Parlament?
Liebe Frau Dr. Sully, stellen Sie sich doch unseren Hörern und Hörerinnen kurz vor.
Ursprünglich komme ich aus Großbritannien und ich habe in Großbritannien studiert, Politikwissenschaft, europäische Studien und auch dann gelehrt an diversen Universitäten, bevor ich nach Österreich gekommen bin, aber permanent seit 1988 zuerst auf der Innsbrucker Universität in Politikwissenschaft, auch auf der Uni in Wien und dann bei der Diplomatischen Akademie in Wien 18 Jahre dort Politikwissenschaft, moderne Geschichte etc. Und jetzt also, mache ich Good Governance Projekte im Rahmen des Instituts für Go-Governance oder eine Abkürzung für Good Governance. Das ist quasi abgeschlossen und ich setze sofort meine Arbeit auf dem Gebiet Politikwissenschaft und vergleichbare Politik.
Um Good Governance, also gute Regierung oder Amtsführung, geht es im weitesten Sinne auch in unserer heutigen Folge. Wie wir wissen, soll das Parlament die jeweilige Regierung im Rahmen der Gewaltenteilung kontrollieren. Aber wie ist das Parlament in Österreich überhaupt aufgebaut?
Es ist ein Zweikammersystem, ein föderalistisches Land und der Nationalrat oder erste Kammer, wobei man sagt manchmal Unterhaus oder Oberhaus, erste Kammer Nationalrat und zweite Kammer, grob gesagt, Oberhaus der Bundesrat.
Der Nationalrat, das Unterhaus also, besteht derzeit aus 183 Mitgliedern. Wieso ist das so und könnte man das auch ändern?
Das ist festgestellt in einem Gesetz, Nationalratswahlordnung, allerdings ein einfaches Gesetz. Das heißt, dass man nur eine Mehrheit brauchen würde, das um zu ändern. Hingegen der Bundesrat mit den 61 Mitgliedern, das ist festgestellt in einem Verfassungsgesetz und eine Änderung würde eine Zweidrittelmehrheit benötigen. Und das ist festgestellt im Bundesrat im Verhältnis zur Bürgerzahl. Das heißt, nach einer Volkszählung ist durchaus möglich, dass diese Zahl sich ändert. Lange Zeit die Mitglieder im Bundesrat 50 ausgemacht und dann war es 54 und jetzt haben wir 61. Also das ist in der Bundesverfassung, daher ist es schwieriger zu ändern.
Wer entscheidet, wer im Nationalrat und wer im Bundesrat sitzt?
Die Landtagswahlen sind entscheidend für eine Mitgliedschaft im Bundesrat und im Nationalrat dann, wir haben also ein sehr komplexes System auf drei Ebenen. Natürlich alle 5 Jahre so Nationalratswahl oder wenn eine Koalition platzt, dann früher, was in der Vergangenheit auch irgendwie passiert ist. In Großbritannien, wir haben, es ist fixiert in einem Gesetz, dass es alle 5 Jahre stattfinden soll. Und es soll nicht so einfach sein, frühzeitig Neuwahlen zu haben, obwohl das auch in der Krise passiert ist. Es ist ein Verhältniswahlrecht in Österreich. im Gegensatz zu Großbritannien, wo einer Wahlkreis, also das heißt, der Abgeordnete in seinem Wahlkreis, es gibt nur eine pro Wahlkreis. Und dann in Österreich, das ist nicht der Fall. Ich glaube, wichtig für ein Wahlsystem ist, dass die Leute das verstehen können. Und in beiden Fällen, in Österreich und Großbritannien, das ist nicht immer der Fall. Auch in Deutschland, der ein Mischsystem hat zwischen einem Wahlkreis und Verhältniswahlkreis mit zwei Stimmen. Und die Leute verstehen nicht immer, dass die zweite Stimme wichtiger ist. Also man muss eigentlich kommunizieren, wie einfach ist ein Wahlsystem und wie kann ich optimal meine Stimme verwenden. Großbritannien ist auf den ersten Blick sehr einfach. Winner takes all, auch eine Stimme mehr in einem Wahlkreis und man ist schon gewählt. Also das ist dann ganz einfach zu verstehen. Auf der anderen Seite, wie die Rechtslage ist in Großbritannien, ist in so vielen Gesetzen erwähnt, dass wirklich niemand kennt sich aus. Also in Österreich, wie gesagt, wir haben eine Nationalratswahlordnung. Man geht dort, schaut nach und alles ist dann schön geschrieben. Oder es gibt die Bundesverfassung. In einem Land wie Großbritannien, man hat keine kodifizierte Verfassung und x Gesetze, die aus der fernen Vergangenheit stammen, das ist nicht wirklich praktikabel für die Wähler zu verstehen. Aber im Grunde genommen, ich glaube, man hat ein Gefühl oder der jeweilige Wähler oder Wählerin hat ein Gefühl, wie das System funktioniert, grob gesagt. Aber es ist eine völlig andere politische Kultur in Österreich.
Die österreichischen Wähler entscheiden also im Endeffekt über die Nationalratsabgeordneten. Waren es denn immer schon 183 Abgeordnete?
Diese 183, das war nicht immer so. Bis in den 70er Jahren, es war 165. Bis Bruno Kreisky, der SPÖ-Bundeskanzler, eine Minderheitsregierung geführt hat. Und er wollte die Unterstützung von einer kleineren Partei haben. Und der Gegengeschäft dafür, wenn Sie so wollen, war, dass man eigentlich dann mehr Sitze im Parlament oder im Nationalrat und dann hätte die kleinere Partei eine bessere Chance. Und es ist so geblieben, obwohl in den letzten Jahren war auch erneut eine Diskussion darüber, warum brauchen wir so viele Abgeordnete, könnten wir was sparen, könnten wir das wieder verkleinern auf 165, aber natürlich, das hätte Konsequenzen.
Was für Konsequenzen hätte das denn konkret?
Für kleinere Parteien, für die Repräsentanz des Parlaments, wenn man weniger Sitze hat, beispielsweise genauso viele Frauen ins Parlament kommen, weil Hirschplatz ist oft ein Mann, also dann würde diese Strategie der Parteien, ein bisschen Gleichberechtigung zu kriegen, das würde auf Kosten einer Frau sein. Also das muss man viele Konsequenzen überlegen, wenn man sagt, ich möchte eine kleineres Parlament haben und überlegen, wofür, was bringt das mir? Ja, weil alle sparen müssen, aber im Endeffekt, das bringt nicht allzu viel. Und der Bundesrat eigentlich ist es sehr, wenn man Kosten betrachtet, sehr, sehr günstig. Es ist im Vergleich zu anderen Parlamenten. Also das war eine Debatte, aber es ist nie zustande gekommen. Es ist auch eine Machtfrage. Weil wenn man ich sage, ich habe weniger Parlamentssitze, auf Kosten welcher Partei? Und wenn Sie das anschauen, dann sagen Sie, oh, das wollen wir nicht, wir würden nicht so viel Sitze bekommen.
Wie sieht es damit in anderen europäischen Ländern aus? Gibt es da Überlegungen, die Parlamente zu verkleinern?
Es gab auch eine Diskussion in Großbritannien. Wir haben jetzt 650. Das ist ein großes Parlament im Unterhaus, House of Commons. Es gab immer in den letzten Jahren die Überlegung, das auf 600 oder sogar 500 zu verkleinern. Aber es ist eine Machtfrage, weil wenn eine Partei schaut, also wir würden nicht so gut dran sein, dann sie tun nichts. Also da ist dann immer fast so geblieben, wie es ist. Status quo.
Die unpopuläre Gegenfrage muss nun vielleicht auch gestellt werden. Wieso gibt es nicht weitaus mehr Sitze im österreichischen Parlament?
Ich glaube, das wäre auch vielleicht in Zeiten wie diesen, wie Kreisky sagen würde, eine Provokation. War der Sinn der Übung oder der Überlegung, um weniger zu bekommen, war damals, ich glaube, es war vor 8 Jahren oder so, war aus Kostengründen. Also umgekehrt daher, mehr Mitglieder im Nationalrat würde eine Provokation sein für die Leute, die ohnehin sagen, was machen sie eigentlich, sind gut bezahlt, ja, so sehen viele Wähler das. Das mehr zu haben, das würde eigentlich, glaube ich, die Akzeptanz der Bevölkerung nicht haben. Und außerdem, wir haben ein Zweikammersystem. Einige Länder haben nur eine Kammer. Und wir haben dann die Landtagen. Also das heißt, wir haben verschiedene Ebenen, wo viele Politiker im Einsatz sind. Und noch mehr zu haben, wäre wirklich, glaube ich, keine Partei großes Interesse haben, das zu vertreten. Natürlich, es würde mehr Repräsentanz unter Umständen und besser für kleinere Parteien, das ist schon klar. Und es gibt auch also wissenschaftliche, mathematische Kalkulation, wie viele brauche ich in einem Land. Und eine Theorie ist, es könnte die Kubikwurzel der Bevölkerungszahl sein. Also im Falle Österreich, das würde circa 200 ausmachen, schon mehr als wir jetzt haben. Aber ich glaube, der Grund ist nicht solid genug, um das umzusetzen.
Was spricht denn im Gegenzug für eine Verkleinerung des Nationalrats?
Das ist dann schon entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das wäre vielleicht eine Überlegung. Es gibt viele Parlamente, die eine gerade Zahl von Abgeordneten haben. Also Lettland hat 100, ja, das ist leicht zu verstehen. Tschechische Republik hat 200, Griechenland hat 300, so könnte es sein. Und wir müssen da die ganze Tabelle zum Beispiel von EU-Ländern anschauen, wie viele Bürger oder Leute, die in Österreich leben oder in einem Wahlkreis, vertritt ein Abgeordneter. Und Österreich liegt mehr oder weniger im Mittelfeld. Das ist, kann man nicht sagen, es gibt zu viele, zu wenig Abgeordnete. Also diese Zahl scheint ungefähr für die Bevölkerungszahl zu passen. In Deutschland ein Abgeordneter hat 120.000 Bürger zu vertreten. Das ist schon viel. Malta zum Beispiel 7.000. Also es ist alles dabei in den Ländern. Das ist nicht wirklich ein System, gibt kein wissenschaftliches System dahinter. Und diese Zahlen sind dann fix und die sind nicht so einfach zu ändern, weil man eigentlich der politische Wille braucht. Aber einige Länder haben schon in der letzten Zeit sehr wohl die Zahl der Abgeordneten geändert. Irland zum Beispiel, die haben früher 166 Abgeordnete, die haben das reduziert auf 160. Ist auch nicht so viel wenig, aber das war dann Hearings, das waren dann Begutachtungen und wissenschaftliche Beiträge und die haben diese Kubikwurzel so genommen. Belgien zum Beispiel hat 150 Abgeordnete, aber es ist auch festgestellt in einem Gesetz, dass in der Regierung nicht mehr als 15 sein sollen. Also das ist dann eine andere Überlegung, wenn ich denke, dass eine Hauptaufgabe des Parlaments die Kontrolle der Regierung ist, hängt davon ab, wie groß ist die Regierung, wie viele Abgeordnete brauche ich für diese Arbeit. Und das könnte auch ein 10%-Verhältnis sein. Wenn wir mehr Regierungsmitglieder haben, dann braucht man mehr Abgeordnete. Es gibt dann die Überlegung, wie viele Ausschüsse hat man, wie groß sind die Ausschüsse. Es kommt alles eigentlich zurück zu der Frage, was macht ein Abgeordneter?
Diese Frage ist oft gar nicht so leicht zu beantworten. Was machen Abgeordnete denn wirklich konkret?
Ich glaube eigentlich, dass es auch die Aufgabe eines Abgeordneten zu kommunizieren, was seine oder ihre Aufgabe sind. Manchmal die Wähler sind nicht so sicher, was das sind. Und die haben auch in Großbritannien gefragt und manche Abgeordnete waren auch nicht so sicher, was sie machen. Man hat keine Arbeitsplatzbeschreibung. Viele Jobs haben Arbeitsplatzbeschreibungen. Und es ist ganz klar, was ich machen muss oder nicht. Ein Abgeordneter muss eine Wahl gewinnen. Das ist in erster Linie die Aufgabe, sonst kommt man nicht hin und soll an und für sich gut reden können, was nicht immer der Fall ist, muss man leider feststellen. Aber die Kontrolle der Regierung und Gesetzesvorlagen, die vorgelegt werden im Parlament, das gibt auch in einem Land wie Österreich die EU-Arbeit. Natürlich, das ist eine extra Dimension, die dazugekommen ist. Gibt es x E-Mails zu betreuen, die als Abgeordnete man bekommt, normalerweise Beschwerden oder ja, Interventionsfragen oder was immer. Diese digitale Aspekt, die relativ neu ist, mehr Belastung für eine Abgeordnete wie in der Vergangenheit. Es gibt Kommunikationsfunktionen. Abgeordnete sollen kommunizieren zwischen Wählern und Regierung oder Opposition, Partei, wie die Stimmung im Land ist. Zum Beispiel jetzt, ob diese Einschränkungen, Ausgangsverbot oder was immer akzeptiert wird von den Wählern und kommuniziert das. Und die Regierung kann über Abgeordnete kommunizieren, warum das so ist an den Wählern. Also die haben eine Brückenfunktion und sie sollen miteinander kommunizieren, die Abgeordnete, oder kommunizieren innerhalb der Partei im Parlament. Multidimensionale Kommunikationsfunktion ist sehr wichtig.
Zuletzt haben wir uns noch die Frage gestellt, gibt es eigentlich auch Parlamente in politischen Systemen, die nicht demokratisch sind?
Kommt darauf an, was man unter Demokratie versteht, natürlich. Man kann es als demokratisch bezeichnen. Das war die Deutsche Demokratische Republik, hat so 5 Parteien zur sogenannten Auswahl. Wenn man das Ganze oberflächlich betrachtet, das war ein demokratisch gewähltes Parlament. Andere würden sagen, ja, im Westen, das war nicht demokratisch. Oder wir haben so Volksrepublik China. Die würden auch darauf bestehen, es ist demokratisch gewählt, etc. Und es gibt dann viele Fragen, die aufgeworfen werden im Zusammenhang mit Parlament, mit Wahlen in Ländern wie Russland etc. Demokratisch dann im Sinne von der Verpflichtungen, die bei der OSZE dann festgelegt sind und die auch Wahlbeobachter haben. Eine freie Wahl, echte freie Wahl, das ist transparent, dass die Wähler nicht wirklich sich unter Druck fühlen und sie können hingehen ohne Angst, dass irgendwas passiert. Also alle diese Dinge, die in OSZE-Verpflichtungen verankert sind, das ist, glaube ich, der Maßstab. Und ja, es würde auch bedeuten, dass in einigen Ländern Wahlen sind nicht immer so transparent, sind nicht immer so frei oder fair.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, Sie sind mit uns nun ein bisschen schlauer geworden und wissen nun, wieso die Anzahl der Abgeordneten und Mitglieder des Bundesrates in Österreich schon ganz gut ist, so wie sie ist.
Wir sind hier jedenfalls schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Falls Sie Fragen, Anmerkungen oder Folgenideen haben, schreiben Sie uns wie immer unter podcast@parlament.gv.at. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!
Ciao!